Ich freue mich, dass Sie wiedergekommen sind oder vielleicht auch zum ersten Mal heute Abend während dieser drei Abende, die hier durchgeführt werden. Und wie Sie schon gehört haben, es geht heute um das Thema Vergebung, das zentrale Problem. Ich möchte wie an jedem Abend einen Abschnitt aus dem Neuen Testament lesen, heute Abend aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Vers 33. Lukas 23, Vers 33 und 34 und dann weiter ab Vers 39. Lukas, der Arzt, schreibt hier: Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und weiter von Vers 39. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und strafte ihn und sprach: Fürchtest du dich nicht auch vor Gott, der du im selben Gericht bist? Und wir zwar, wir sind mit Recht darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Soweit dieser Abschnitt aus dem Neuen Testament. Als ich 1976 zur Bundeswehr kam, zur Luftwaffe, da trugen alle die Ausbilder und anderen Soldaten Namensschilder auf ihrer Uniform, sowohl am Grünzeug als auch an der Ausgehuniform. Und ein Name fiel mir sofort auf, einer meiner Ausbilder hieß Eichmann. Und sagen vielleicht einige, was soll daran besonders sein? Nun, es hat mal einen Mann gegeben in Deutschland mit dem Namen Adolf Eichmann, der nach Hitler und Himmler wohl mit am maßgeblichsten beteiligt war an der Ermordung von 6 Millionen Juden in unserem Land. Adolf Eichmann. Und ich dachte an ihn, als ich den Namen las, und dachte so bei mir selbst: Wenn ich so heißen würde, ich hätte mir schon lange den Namen ändern lassen. Und dann war der Gedanke wieder weg. Einige Zeit später wurde ich selbst Ausbilder in dieser Kompanie. Ich blieb dort, wurde auch ein Ausbilder. Der Eichmann war nun mein Kamerad, nicht mehr mein Vorgesetzter, auf der gleichen Ebene wie ich. Und dann hatten wir einen Kameradschaftsabend und dann stellte ein Feldwebel genau die gleiche Frage, die ich damals gedacht hatte, an diesen jungen Eichmann und sagte: Sagen Sie mal, Eichmann, was haben Sie denn für einen seltsamen Namen? Wenn ich so heißen würde, hätte ich mir schon lange den Namen ändern lassen. Da schaut er den ganz ernst an und sagt: Das werde ich nie tun. Das ist mein Vater. Wir konnten es gar nicht fassen, aber dann fiel uns sein Vorname auf: Ricardo Francisco Eichmann. Und dann erzählte er, und ich las das später nach, dass ja Adolf Eichmann, sein Vater, einer der wenigen gewesen war, die sich nicht das Leben genommen hatten und nicht vor den Nürnberger Tribunalen geendet waren, sondern er war geflohen nach Südamerika, nach Buenos Aires und untergetaucht, bis ihn einige Jahre später, 1961, der israelische Geheimdienst Mossad dort aufgespürt hatte, in einer spektakulären Aktion entführt und nach Israel gebracht hat. Und dann wurde dem Eichmann dort vor der ganzen Weltöffentlichkeit der Prozess gemacht und dann wurde er 1962 hingerichtet. Und die letzten Wochen vor seiner Hinrichtung hat ein amerikanischer Militärgeistlicher, ein echter, überzeugter Christ, ein wiedergeborener Mann, versucht, dem Adolf Eichmann bewusst zu machen, welche Schuld auf seinem Gewissen liegt. Und er wollte diesem Mann zeigen, dass er Vergebung braucht und dass auch für ihn Vergebung da ist bei Gott. Und Adolf Eichmann ist noch auf dem Weg zur Hinrichtung bei seiner Haltung geblieben und hat gesagt, ich will keine Vergebung und ich brauche keine Vergebung. Und ist so in die Ewigkeit gegangen. Immer wenn ich diese Geschichte von den drei Kreuzen lese, muss ich an Adolf Eichmann denken. Und ich muss denken an diesen linken Mörder, dem ging es nämlich genauso. Hier sehen wir einen, der keine Vergebung wollte. Das steht hier über dem linken Kreuz. Einer, der keine Vergebung wollte. Und schaut, ihr lieben Zuhörer, das ist doch wirklich ein letztes Geheimnis, dass sich Menschen, die zum Bilde Gottes geschaffen sind, die geliebt sind, wie uns das Singteam eben gesungen hat. Es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Selbst wenn die Eltern ihn nicht geliebt haben, selbst wenn alle anderen ihn nicht geliebt haben, Gott liebt jeden Menschen. Und wenn es 6 Milliarden, 8 oder 10 Milliarden eines Tages sein sollten, er liebt jeden Menschen. Ganz gleich welche Hautfarbe, ganz gleich ob krank oder gesund, arm oder reich, er liebt jeden Menschen. Und dieser war auch von Gott geliebt, aber er ging vorbei an der Liebe Gottes. Er lebte ohne Gott und er fühlte sich wohl dabei. Er fühlte sich heimisch in der Gottesferne und das finde ich so erschütternd. Dieser Mensch hängt am Kreuz, er weiß genau, in wenigen Minuten ist sein Leben zu Ende und er hat keine Sehnsucht zurück nach Gott, nach dem Vaterhaus, nach Frieden, nach Vergebung. Und ich fürchte, es werden jede Woche in Reutlingen und Umgebung Menschen beerdigt, die sind ohne Gott zur Welt gekommen. Jeder kommt ohne Gott zur Welt. Wir werden alle mit dem Rücken zu Gott geboren. Aber sie sind ohne Gott geblieben. Sie sind immer weiter weggelaufen von Gott. Sie haben Gott ignoriert. Sie haben ihn links liegen gelassen. Sie haben ihn nur in den Herrgottswinkel gehängt. Das macht man in Bayern und in Österreich. Und da hängt er dann. Und im Leben hat er nichts zu sagen gehabt. Man hat sein eigenes Leben gelebt und dann stirbt man ohne Gott. Und dann muss man die Konsequenzen tragen. Dann muss man auch eine Ewigkeit ohne Gott verbringen. Das sagt die Bibel mit aller Deutlichkeit. Und das finde ich so erschütternd. Dieser Mensch hatte keine Sehnsucht mehr nach Friede mit Gott. Es ist ein schauerlicher Anblick. Wir wollen unseren Blick abwenden und hinüberschauen auf die rechte Seite, zu dem rechten Kreuz. Dort sehen wir einen, der die Vergebung suchte. Der hat es anders gemacht. Wir sehen einen, der die Vergebung suchte. Es war ebenfalls ein Mörder. Da wird deutlich, in welche Tiefen der Sohn Gottes hinabgestiegen ist. Da hängt er angenagelt zwischen Himmel und Erde, zwischen zwei Mördern. Und dieser Rechte ist keinesfalls besser als der Linke. Moralisch gesehen standen beide absolut auf der gleichen Stufe. Und doch war dieser Rechte anders. Der schwäbische Glaubensvater Johann Albrecht Bengel. Wie freut mich das, dass ich den heute Abend hier zitieren kann, mitten im Schwabenländle. Der Albrecht Bengel, der hat einmal gesagt, dieser Rechte ließ die harte Kreuzespein bei sich anschlagen. Auf dem weichen Lager kommt es selten zu einer gründlichen Bekehrung. Und das stimmt. Wenn ich die letzten 22,5 Jahre meines Lebens zurückschaue, habe ich viele, viele Bekehrungen miterlebt. Manche ein bisschen mit Abstand, manche sehr nah. Bei manchen war ich dabei, wo sich Menschen zu Gott bekehrt haben, manche sehr nüchtern, manche sehr emotional, manchmal mit Tränen, manchmal ohne Tränen, ganz unterschiedlich, alte und junge, einmal eine 91-jährige Frau, zweimal zwei 84-jährige Männer. Ich habe viele Kinder gesehen, die sich bekehrt haben, ich habe Ehepaare gesehen. Es waren viele Bekehrungen, die ich miterleben durfte und die Menschen waren ganz verschieden, aber eines war fast bei allen gleich. Sie haben sich in der Tiefe ihres Lebens bekehrt. In der Tiefe. In irgendeine Tiefe hatte Gott sie hineingeführt. In die Tiefe einer Krankheit bei sich oder bei anderen Familienangehörigen. In die Tiefe einer zerbrochenen Ehe oder anderen Beziehung. In die Tiefe einer Sinnkrise, einer Schuldkrise, einer Lebenskrise. In der Tiefe. Da hatte Gott ihr Herz umgepflügt und empfänglich gemacht für die Botschaft des Evangeliums. Und wenn es uns gut geht und alles glatt läuft und die Kinder auch alle ihrem Weg gehen und wir unseren Arbeitsplatz haben und alles, der Himmel voller Geigen hängt, dann bekehrt sich doch kein Mensch. In der Tiefe begegnet Jesus Christus den Menschen. Und vielleicht ist jemand heute Abend hier, der auch in eine Tiefe geführt wurde von Gott. Vielleicht ist es die Stunde, wo du auch deinem Erlöser begegnen kannst. Dann geschieht nämlich etwas sehr Merkwürdiges an diesem rechten Kreuz. Dieser Mörder fängt an, eine Predigt zu halten über das Thema Gottesfurcht. Ich muss schon sagen, Gott hat manchmal seltsame Prediger. Im Alten Testament hat er sogar mal einen Esel gebraucht. Das tröstet mich immer ein wenig. Und hier sehen wir, er gebraucht einen Mörder, einen gekreuzigten Mörder, um dem anderen eine Predigt zu halten. Der sagt nämlich an dem seine Adresse, hier zu dem Linken: Fürchtest du dich nicht vor Gott, wo du im gleichen Gericht bist? Er will sagen: Mensch, noch ein paar Minuten und dann stehst du in der Ewigkeit vor dem Schöpfer und dem Richter dieser Welt und musst dein Leben verantworten. Fürchtest du dich nicht vor Gott? Wollen wir noch einen Augenblick bei dem Stichwort Gottesfurcht stehen bleiben? Ich glaube wirklich, dass in unserem begonnenen 21. Jahrhundert nichts, aber auch gar nichts so sehr mangelt wie echte biblische Gottesfurcht. Damit meine ich nicht Angst vor Gott, so knechtische, sklavische Angst. Damit meine ich Ehrfurcht vor Gott, dass wir erkennen, wer Gott ist und wer wir sind und wie wir vor ihm stehen. Die Bibel sagt, die Furcht des Herrn, Gott zu fürchten, ist der Anfang der Weisheit. Das ist mehr als 150 IQ zu haben, Intelligenzquotienten. Gott zu fürchten und zu wissen, vor ihm werde ich einmal stehen. Echte Gottesfurcht erkennt man an folgenden Merkmalen, sagt John Bunyan in seiner berühmten Pilgerreise. Sie ist ihrem Wesen nach eine heilige Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort. Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort. Echte Gottesfurcht bewirkt Sündenerkenntnis. Man sieht, wie heilig Gott ist, wie rein, dass sich sogar die reinen Engel vor ihm bedecken. So rein ist Gott, dass nichts Böses in seine Gegenwart kommen kann. Und diese Gottesfurcht führt dann zum rettenden Glauben an Jesus Christus. Und sie bewirkt ein Zurückschrecken vor allem, was den Heiligen Geist betrüben oder Christus Unehre bringen könnte. Das ist echte biblische Gottesfurcht. Manchmal muss ich jungen Leuten sagen, ich meine nicht euch, ich meine andere, ja, muss ich ihnen sagen, wisst ihr, Gott ist doch kein dufter Typ, der mit uns auf dem Brunnenrand sitzt und die Beine ins Wasser baumeln lässt. Wir müssen aufpassen, wie wir über Gott denken, wie wir mit ihm reden, wie wir mit ihm umgehen. Er ist der Heilige, der Große, der lebendige Gott. Und die Realität ist, dass wir eines Tages ganz alleine vor ihm stehen. Und ich frage dich heute Abend, wie willst du vor diesen Gott treten, ohne Vergebung deiner Sünden? Wie willst du vor ihn treten, ohne Jesus Christus? Dieser rechte Mörder fährt fort und sagt, wir beide sind mit Recht hier am Kreuz, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen den beiden. Dieser rechte Mörder bejaht das Kreuz. Seine eigene Gerechtigkeit, die jeder Mensch von Natur hat, ist zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Sie ist nicht mehr da. Und er erkennt, dass die Hinrichtung dort am Kreuz das einzige gerechte Urteil ist über seine Taten und über sein ganzes Leben. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Darf ich dich mal ganz persönlich fragen, hast du auch erkannt, dass du Gottes Gebote übertreten hast, dass du ein Sünder bist, dass du gesündigt hast? Und die Bibel sagt, der Lohn der Sünde, die Folge der Sünde ist der Tod. Zeitlicher Tod, wir müssen sterben, und ewiger Tod, immer für immer und ewig getrennt sein von Gott, nicht im Himmel sein. Es gibt auch eine Hölle. Es gibt ein ewiges Verlorengehen. Das ist keine Erfindung der katholischen oder evangelischen Kirche. Das sagt die Bibel. Niemand hat deutlicher über die Hölle geredet als Jesus Christus. Es gibt ein ewiges Verlorengehen. Und darum müssen wir das erkennen, was wir verdient haben in Gottes Augen. Ich weiß, wir halten uns alle für anständige Menschen. Wir haben ja niemand umgebracht. Wir haben ja keine Bank ausgeraubt. Und dann vergleichen wir uns immer mit den Nachbarn, die schlechter dastehen als wir. Die Psychologen nennen das Abwärtsvergleichen, immer nach unten vergleichen mit anderen, die unter uns stehen, damit wir uns schön abheben nach oben. So machen wir das von Natur, jeder Mensch, ich auch. Aber damit müssen wir aufhören. Wir müssen uns mit Gott und seinem Wort vergleichen. Und dann erkennen wir, wir sind Sünder. Taten. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Taten, das sind die Dinge, die wir mit unseren Händen getan haben. Was tun wir Menschen im Laufe unseres Lebens alles mit unseren Händen? Wir können damit großartige Dinge tun. Was können Menschen schaffen? Kreativ und auch im Beruflichen und so weiter. Was können Menschen schaffen mit ihren Händen? Aber was können sie auch anrichten mit den Händen? Taten, das sind auch die Wege, die wir mit unseren Füßen gegangen sind. In Gasthäuser und Diskotheken, zu Wahrsagerinnen, Prostituierten, an andere Orte der Sünde. Wege, die unsere Füße gegangen sind. Taten sind auch Gedanken, die durch unsere Köpfe gegangen sind. Ja, der Volksmund sagt, die Gedanken sind frei. Oh nein! Die Bibel sagt das nicht. Gott sieht unsere Gedanken, böse Gedanken, Hassgedanken, unmoralische Gedanken. Und Taten sind auch die Worte, die über unsere Lippen gekommen sind. Verletzende Worte, Lügenworte, unreine Worte. Weißt du, wenn, wir haben uns heute unterhalten, wenn einmal der Film deines Lebens ablaufen würde, heute Abend, wenn hier der Film meines Lebens gezeigt würde, ich würde in das kleinste Mauseloch mich verkriechen. Und genauso wäre es, wenn der Film deines Lebens hier gezeigt würde. Jede Szene, und du willst anhalten und es geht nicht. Und man sieht alles, was war in deinem Leben, in der Kindheit, in der Jugend, in der Ehe, außerhalb der Ehe, auf Geschäftsreisen, hier und da, in der Faschingszeit, um was alles war im Laufe eines Lebens. Wie gut ist, wenn der Film unseres Lebens überbelichtet ist, wie es mir einmal passiert ist, mit einem wunderbaren Film, den ich in Amerika vollgeknipst hatte und ich habe ihn unsachgemäß aus dem Apparat genommen und weg waren sie, die ganzen Bilder, ja? Weg waren sie. Kein Chemiker auf der Erde kann sie wieder zurückholen. Wenn einmal ein Film überbelichtet ist, weg. Ganz gleich, was da drauf war. Und so macht es auch Gott, so will er es machen, mit dem Film unseres Lebens. Er will vergeben. Er will es auslöschen, so dass es nicht mehr da ist. Merken wir, dass wir Vergebung brauchen? Und jetzt ist die Frage, wo finden wir Vergebung? Wer kann sie uns bringen? Schauen wir auf das mittlere Kreuz. Da sehen wir einen, der die Vergebung brachte. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Da hängt der Sohn Gottes, der nie eine Sünde getan hatte. Können wir uns das vorstellen? Er war Mensch wie wir. Er ging hier über die Erde, aber er war der Reine und Heilige, das Ebenbild des unsichtbaren Vaters, nie gelogen, nie gestohlen, nie sich selber in den Vordergrund gestellt. Er war die Wahrheit in Person. Er hat auch niemals eine Frau begehrlich angeschaut. Der Einzige, der sittlich rein über diese Erde ging. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Was hat er denn getan? Er hat Kranke heil gemacht. Zum Beispiel Lahme, Blinde, Leprakranke, wo andere in 100 Meter Entfernung stehen blieben und schrien, Vorsicht, Aussatz. Da ging er hin und legte seine reinen, heiligen Hände auf eitrige Köpfe. Und sagte, sei geheilt. Und so können wir zu ihm kommen mit dem Aussatz unseres Lebens. Und dieser hat nichts Unreines und Unrechtes getan. Er hat den Sturm gestillt auf dem See Genezareth. So kann er die Stürme unseres Lebens stillen. Er hat den Lazarus aus dem Grab gerufen. So kann er uns aus dem geistlichen Grab rufen, in dem wir tot sind in Sünden und Übertretungen. Und dann ging er eines Tages in den Garten Gethsemane, wo er bis aufs Blut der Sünde widerstand. Und dann, am nächsten Tag, wurden Nägel durch seine Hände geschlagen. Weißt du warum? Weil meine Hände und deine Hände diese Dinge getan haben. Und dann wurden Nägel durch seine Füße geschlagen. Weißt du warum? Weil meine Wege und deine Wege so waren, wie sie waren. Und dann wurde eine Dornenkrone auf sein Schädeldach gedrückt und gepresst, weil durch meine Gedanken und durch deine diese fürchterlichen Dinge und Bilder gegangen sind. Und er wurde auf den Mund geschlagen, weil über meine Lippen und deine Lippen diese Worte gekommen sind. Du weißt schon, wovon ich spreche. Das hat er getan. Und dann sieht das dieser rechte Mörder und sagt, dieser hat doch nichts Unrechtes getan. Der ist doch unschuldig. Der stirbt doch nicht für sich. Der stirbt doch für mich. Der stirbt doch stellvertretend. Der stirbt doch für die Welt. Das erkennt er. Und dann kommt der wunderbarste Satz über seine Lippen, den ein Mensch im Laufe seines Lebens sagen kann. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich musste denken, dann hätte es sich gelohnt in diesen Tagen. Dann hätte es sich gelohnt, wenn irgendwo stumme Lippen aufgehen und ein Mensch diese Worte sagt. Jesus, gedenke an mich jetzt, wo du in deinem Reich bist, im Himmel. Er konnte nichts mehr tun. Seine Hände waren angenagelt. Er konnte buchstäblich keinen Finger mehr krumm machen. Aber er konnte mit den Händen seines Herzens, mit diesen unsichtbaren Händen zugreifen und sagen, es quillt für mich das teure Blut, ich glaub und fasse es. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Christus stirbt für mich. Und vielleicht ist es auch wichtig zu sehen, was er da eigentlich sagt. Er ruft den Namen Jesus an. Er sagt, Jesus, gedenke an mich. Und die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Wenn irgendwo auf dieser Erde ein Mensch den Namen Jesus anruft und sagt, Herr Jesus Christus, rette mich von meinen Sünden. Rette mich von meinem verlorenen Leben. Nimm mich an als dein Eigentum. Ich möchte in den Himmel kommen. Dann wird er erhört. Das hat Gott versprochen. Er sagt, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er redet ihn also an als einen König, der ein Reich hat. Es steht hier wörtlich, wenn du in dein Königreich kommst. Reich, Königreich. Wenn du in dein Königreich kommst. Das heißt, er glaubt also, dass Jesus Christus neben ihm sterben wird und dass er auferstehen wird und in sein Reich gehen. Dass ein König neben ihm stirbt. Das glaubt er. Nun sagst du, ja. Der hatte ja nun auch wirklich nichts mehr zu verlieren. 5 Minuten vor seinem Tod, das konnte er ja nur auch noch ausprobieren, ja? Der hatte nichts mehr zu verlieren. Du irrst dich, der hatte sehr wohl etwas zu verlieren. Könnt ihr euch vorstellen, wie die unter dem Kreuz standen und gespottet haben? Die haben gesagt, jetzt guckt euch den an. Jetzt wird der auch noch fromm. Jetzt fängt er auch noch an zu betteln, ja? Jetzt fängt er noch an hier und will fromm werden. Des Muttersöhnchen. So haben die den verspottet. Der hatte noch seine Ehre zu verlieren. Seine letzte Ehre. Niemand wird gerne verspottet. Aber das war ihm gleichgültig. Er hatte erkannt, wer Jesus ist. Er redet ihn an. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Darf ich dich an der Stelle mal ganz persönlich fragen? Ich kenne ja die allermeisten hier nicht, ja? Hast du in deinem Leben schon einmal so gebetet? Jesus, denke an mich jetzt, wo du in deinem Reich bist, im Himmel. Denke an mich, rette mich, hol mich auch dorthin. Ich möchte nicht verloren gehen. Schenk mir Vergebung meiner Sünden. Schenk mir deine Gnade. Nimm mich an. Ich möchte dein Eigentum werden. So betete dieser Mann und er erfuhr das Versprechen. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute. Du auch, wenn du willst. Noch etwas sehen wir am Ende hier in dieser Begebenheit. Wir sehen viertens einen, der die Vergebung praktizierte. Jesus Christus hat nicht nur von Vergebung geredet, er hat sie auch praktiziert. In Vers 34 haben wir gelesen, wie er bat für seine Mörder, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich bin jahrelang an einer Garage vorbeigefahren, in Weingarten bei Karlsruhe, jahrelang. Da hatte einer mit großer roter Farbe auf die Garagenwand gesprüht. Vater, vergib ihnen nicht, denn sie wissen, was sie tun. Das ist mir durchs Herz gegangen, ja, als ich das gelesen habe, immer und immer wieder. Ich wünschte, ich hätte herausfinden können, wer das dahin geschrieben hat. Jesus hat zum Glück anders gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wussten nicht, dass sie den Herrn der Herrlichkeit dorthin nageln, den Schöpfer, den Herrn dieser ganzen Welt. Das wussten sie nicht. Sie dachten, er ist ein jüdischer Sektierer und haben ihn dahin genagelt auf den Befehl ihrer Vorgesetzten. Die hätten es wissen können, die wussten es, wer es war. Aber nicht diese Soldaten, die das gemacht haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus bat für seine Mörder um Vergebung. Wie ist das bei dir? Hast du schon Vergebung praktiziert? Hast du die Vergebung, die du von Gott erbittest oder erbeten hast, weitergegeben an andere? Ich weiß, wir Menschen, wir werden aneinander schuldig. In der Ehe, in der Familie, im Miteinander, auch im gemeindlichen Miteinander, wir werden ganz schnell aneinander schuldig. Und wir brauchen auch Vergebung untereinander. Manchmal werden Ehepartner sogar untreu. Hast du gehört von Jan Rubens? Im Jahre 1571 wurde Jan Rubens in Antwerpen, Belgien, wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt. Seine betrogene Ehefrau, Marie Rubens, schrieb ihn ins Gefängnis folgenden Brief. Mein sehr geliebter Mann, ich vergebe euch, jetzt und immer. Ihr seid in so großen Ängsten, aus denen ich euch gerne mit meinem Blut erretten würde. Könnte da überhaupt Hass sein, dass ich eine kleine Sünde gegen mich nicht vergeben könnte, verglichen mit so großen Sünden, wofür ich alle Tage Vergebung bei meinem himmlischen Vater erflehe? Merkt ihr, sie sieht den Ehebruch ihres Mannes als eine kleine Sünde an im Vergleich mit ihren Sünden, die sie jeden Tag tut gegenüber Gott. Und schreibt nicht mehr, ich unwürdiger Mann, es ist euch doch vergeben, eure treue Ehefrau Marie Rubens. Kraft ihrer Fürbitte kam Jan Rubens nach 2 Jahren Haft frei. Das Ehepaar zog von Antwerpen nach Siegen in Deutschland, wo einige Zeit später ihr Sohn Peter Paul Rubens geboren wurde, der später weltberühmte Maler. Ihr Lieben, es hätte diesem Mann nie gegeben, wenn Marie Rubens nicht vergeben hätte ihrem Ehemann. Hast du vielleicht Unrecht erlitten? Man muss manchmal Unrecht erleiden in dieser Welt. Diese Welt ist im Argen. Da kann man viel Unrecht erleiden. Am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft, in der Familie. Man wird benachteiligt und erbt weniger als der andere und was man alles erleben kann. Diese Welt ist voll mit Unrecht. Hast du gehört von Corrie ten Boom? Ihr Vater, ihre Familie hatte Juden versteckt in Holland vor den Nazis. Und jemand hat sie verpfiffen, jemand hat sie denunziert und sie wurden ins KZ abtransportiert. Der Vater ten Boom starb im KZ. Die Schwester von Corrie ten Boom starb. Sie war abgemagert bis auf die Knochen, als die Amerikaner endlich das Skelett, das KZ befreit hatten. War sie wirklich abgemagert und gerade noch kam sie mit dem Leben davon. Und dann wurde ihr von der Lagerkommandatur die Akte ausgehändigt, wo drin stand, wer sie verraten hatte. Und sie sah den Namen. Und dann ging sie hin zu diesem Mann, ein Nachbar wohl, ging sie hin zu diesem Mann, zerriss diesen Schnellhefter vor seinen Augen und sagte, ich vergebe dir um Jesu Willen. Sicherlich hat man dir auch Unrecht angetan, aber ich weiß nicht, ob du ins KZ gekommen bist, ob du so etwas erlitten hast, was immer es war. Ich frage dich, hast du vergeben deinem Ehepartner, deinen Eltern? Gibt es Eltern, die keine Fehler machen? Das meinst du aber nur, solange du selber nicht Vater oder Mutter bist. Hast du deinen Eltern vergeben? Hast du deinen Kindern vergeben, wenn sie dir Böses angetan haben, deinem Chef, deinen Vorgesetzten, deinen Kollegen, die dich gemobbt haben, deinen Nachbarn, der zu nah an die Grenze gebaut hat und was weiß ich, was alles gewesen ist, hast du vergeben? Hast du die Vergebung, die du von Gott in Empfang genommen hast oder erbittest, hast du sie weitergegeben? Du fragst dich, wie finde ich die Kraft zu einer herzlichen Vergebung? Ich kann das nicht. Ich kann dem das nicht vergeben. Ich kann es nicht. Doch, du kannst die Kraft dazu bekommen. Derselbe, der dort gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Derselbe, der dem Stephanus den Kraft gab, als schon die Steine auf ihn geworfen wurden. Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Derselbe, der Marie Rubens befähigte, ihrem Ehemann, der sie betrogen hatte, zu vergeben. Derselbe, der Corrie ten Boom befähigte, ihrem Denunzianten zu vergeben. Derselbe kann dir die Kraft geben, auch anderen zu vergeben, was immer es gewesen sein mag. Gibt es jemanden, den du nicht mehr grüßt? Gibt es jemanden, mit dem du nicht mehr sprichst? Gibt es jemanden, wo du einen großen Bogen machst? Gibt es jemanden, wo du gesagt hast, der ist für mich gestorben? Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben? Behalte diese Haltung nicht, das ist sehr gefährlich. Das ist nicht gut für deine Gesundheit. Du kannst Magengeschwüre und Gallensteine davon kriegen und andere Dinge. Und es ist schon gar nicht gut für deine ewige Gesundheit, für dein ewiges Heil. Aber bitte, mach nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Zuerst brauchst du die Vergebung deiner Lebensschuld und die Herrschaft Jesu Christi in deinem Leben. Zuerst muss er in dein Leben kommen und deine Schuld vergeben, den Schuldbrief deines Lebens zerreißen, den Film deines Lebens überbelichten und löschen, zuerst bei dir. Und dann gibt er dir die Kraft, zum anderen zu gehen und ihm auch zu vergeben. Weißt du, Gott hat dir noch mehr zu schenken als Vergebung. Vergebung ist der Anfang. Gott hat dir noch mehr zu schenken. Er möchte dir seine Liebe schenken, seinen Frieden, seine Freude. Er möchte dir einen Sinn geben fürs Leben, Geborgenheit, viele Brüder und Schwestern auf der ganzen Erde und. Gott hat so viel, was er gerne geben möchte. Aber du bekommst es nur durch die Vergebung. Das Tor zu all dem, was Gott geben will, ist die Vergebung. Wer die Vergebung sich nicht schenken lässt, der bekommt nichts von all dem anderen. Werfen wir noch einen letzten Blick auf diese drei Kreuze. Wir sehen zwei Wege, zwei Möglichkeiten. Links der geht verloren, weil er keine Vergebung wollte. Er ging nicht an seinen Sünden verloren. Hört es, ihr Lieben, in Reutlingen und Umgebung geht heute niemand mehr an seinen Sünden verloren. Und wenn er 20 Menschen umgebracht hätte, er geht nicht an seinen Sünden verloren. Heute geht man nur dann verloren, wenn man den ablehnt, der unser aller Sünden getragen hat. Dann geht man verloren. Dieser war der Erste, der in die Hölle kam. Ihm sind Millionen gefolgt bis zum heutigen Tag, weil er keine Vergebung wollte. Rechts der, da sehen wir den, der die Vergebung suchte. Und er fand sie auch. Und ihm wurde zugesprochen, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das war der Erste, der in den Himmel kam. Was ist das für ein Gott, der einen begnadigten Raubmörder als Erstes in den Himmel aufgenommen hat? Derselbe Gott wird ungezählte Selbstgerechte in die fernste Hölle verbannen. Denn Gott ist ein Gott der Gnade. Und man muss zu ihm kommen und sich die Vergebung der Sünden schenken lassen. Er wurde der Erstling der Erlösten. Und in der Mitte haben wir gesehen, Jesus Christus, den Gekreuzigten. An ihm scheidet und entscheidet sich alles, auch in deinem Leben. Wann willst du dich entscheiden? Wie willst du dich entscheiden? Lasst mich auch heute Abend wieder mit einer Geschichte schließen, die sich vor einigen Jahrzehnten in Moskau ereignet hat. Es war in Moskau im Staatstheater. Versammelt waren alle Größen der KPDSU, Chruschtschow und seine Genossen. Es war in der Ära Chruschtschow. Es wurde das Stück gespielt Christus im Frack. Es war ein Stück, in dem Jesus Christus und alles, was Christentum heißt, verunglimpft wurde auf das Furchtbarste. Nonnen und Mönche tollten betrunken und hurend auf der Bühne herum und alles, was heilig war und sein wollte, wurde in den Dreck getreten. Alles. Es war schauerlich. Es war die Hölle. Es war der große Betrug. Aber schauen Sie, dann hatte der Hauptdarsteller Rostovsjew mit Namen, ein von Chruschtschow protegierter Schauspieler mit größter Karriere vor sich, die Hauptrolle zu spielen. Christus im Frack. Er sollte aus dem Matthäusevangelium die Seligpreisungen vorlesen, Matthäus 5. An einer ganz bestimmten Stelle sollte er dann die Bibel wegschmeißen und sollte in den Saal rufen, man reiche mir den Frack. Das heißt, ich will jetzt nicht mehr Gott folgen, ich will nicht mehr arm sein, elend und geschlagen, ich will nicht mehr abhängig sein vom Heiligen Geist, sondern ich will jetzt das Fleisch feiern, mich ausleben, austoben, Gott den Himmel überlassen, selber die Erde übernehmen und dergleichen mehr. Es war Gotteslästerung. Es war ein Stück, was die Kommunisten liebten, mit denen sie den christlichen Glauben vor den Leuten in den Dreck getreten haben. Und das wurde gespielt. Und dieser Rostosjew, die Hauptrolle spielend, er las die Seligpreisungen. Er las und er hörte nicht mehr auf zu lesen. Und alle, die im Saal waren, merkten, da geht etwas vor, das steht nicht im Text. Das steht nicht in seinem Rollenbuch. Denn er las nicht nur, was er lesen sollte, er las das, was er lesen musste. Gottes Wort hatte ihn plötzlich gepackt. Gottes Wort hatte ihn plötzlich ergriffen. Vielleicht die Erinnerung an seine Kindheitstage, an die Gebete seiner Mutter, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist sehr mächtig war, als er diesen Mann zu einem Zeugen machte vor den oberen 10.000 des sowjetrussischen Reiches. Er stand da auf der Bühne und las die Seligpreisungen bis zum Ende. Und dann sagte er noch einen Satz. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und ich glaube, er erfuhr die Verheißung genauso wie jener Schächer am Kreuz, wie wir ihn nennen, dieser rechte Mörder. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute. Du auch, wenn du willst. Davon bin ich überzeugt. Rostosjew, wir wissen nicht, wo er geblieben ist. Er ist nie mehr aufgetaucht, er hat kein Theaterbrett mehr betreten, er wurde nicht mehr gefördert, er war erledigt von heute auf morgen, wahrscheinlich in einem KZ in Sibirien, verschwunden, auf Nimmerwiedersehen. Aber sein Zeugnis steht und es hat mich gestärkt und heute Abend hast du es gehört. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wir müssten heute korrekt sagen, jetzt, wo du in deinem Reich bist. Und so möchte ich diese Abende abschließen mit dem Gedanken und auch mit der Ermutigung, dass wir es genauso machen, wie dieser Mann, von dem wir gehört haben heute Abend, von diesem Mörder am Kreuz, genauso wie dieser Rostosjew auf der Bühne in Moskau, dass wir den Namen Jesu Christi anrufen. Ich schlage Ihnen vor, nachher, wenn Sie sich gestärkt haben hier, wenn Sie etwas getrunken und geknabbert haben, wir können gerne noch miteinander reden, gehen Sie mal nach Hause heute Abend, lassen Sie mal alles aus. Handy aus, Computer aus, Radio aus, Fernseher aus, alles aus. Gehen Sie mal in Ihr Zimmer und gehen Sie auf die Knie und beten Sie zu Gott und sagen Sie, Herr, ich habe verstanden, wer du bist, dass du der heilige Gott bist und dass ich Vergebung meiner Sünden brauche. Und ich habe verstanden, Jesus Christus alleine, er hat Vergebung der Sünden erwirkt und er kann sie mir schenken. Und ich bitte, komm jetzt in mein Leben. Jesus, gedenke an mich, jetzt, wo du in deinem Reich bist. So bekehrt man sich im Gebet. Man kann sich zu Hause bekehren. Man kann sich im Wald bekehren, wenn dort Ruhe ist. Man kann sich in einem Auto bekehren, und wenn es unter Wasser wäre. Ich habe einen Mann kennengelernt aus Göppingen oder Geislingen an der Steige, der mit seinem Fahrzeug in Graben gerast war, mit dem Dach nach unten, Räder nach oben, das Wasser stieg, die Türen waren verklemmt, so ein großer Kerl, er kam nicht raus. Dann hat er gebetet, Herr, wenn du mich hier rausbringst, dann will ich dir gehören. Dann hat er sich mit letzter Kraft gegen die Tür geworfen und kam raus gegen das reinströmende Wasser. Mitten im Januar, eiskaltes Wasser. Er hat nicht mal einen Schnupfen davon getragen. Aber er hat sein Versprechen wahrgemacht. Er gehört heute dem Herrn, von dem Vorunternehmer Zeiser, der Sohn, der jetzt das Geschäft übernommen hat, der Martin Zeiser. Ja, so kann man sich bekehren. Aber man muss nicht warten, bis einem das Wasser bis zum Hals steht oder bis man sich in den Bergen irgendwo verirrt hat und schon die Eiszapfen an einem hängen. Man muss nicht warten bis in die letzten Extremsituationen. Man kann sich am leichtesten bekehren, während oder nach einer solchen Veranstaltung wie heute Abend. Dann kann man sich am leichtesten bekehren. Wenn Gott zu einem gesprochen hat, wenn Gott geredet hat, wenn man nicht nur die menschliche Stimme gehört hat, sondern die Stimme des guten Hirten, der gerufen hat, dann kann man sich bekehren. Glaub ja nicht, dass du dich bekehren kannst, wann du willst, dass du sagen kannst, jetzt nicht, in 10 Jahren, in 20, in 30. Das Spielchen macht Gott nicht mit. Aber wenn er dich erreicht hat, wenn du erkannt hast, wie es um dich steht, was er für dich getan hat, welches Angebot da ist, dann bekehre dich. Und wenn du Hilfe brauchst, dann komm auf mich zu, dann geh auf jemand anderen zu, der dein Vertrauen braucht, dein Vertrauen hat, und sprich mit ihm. Und wenn du heute Abend keine Zeit hast, dann nimm die nächste Gelegenheit wahr. Wenn du dich nur bekehrst, wenn du nur wirklich zu dieser Gewissheit kommst, heute werde ich noch mit ihm im Paradies sein. Ja, von jetzt ab weiß ich das. Wenn ich sterben würde, ich würde heimgehen ins Vaterhaus und nicht in ein Nachtgrauen ohne Morgenrot. Ich möchte es einfach am Ende dieser Abende noch einmal so sehr eindringlich, nicht aufdringlich sagen und werben und Mut machen, diese Abende nicht vorübergehen zu lassen, sondern Frieden mit Gott zu suchen, die Vergebung wirklich zu suchen und nicht eher zu gehen, bis man wirklich sagen kann, so wahr die Sonne am Himmel pranget, so wahr hab ich Sünder Vergebung erlanget. Das wäre was, wenn wir das in Wahrheit sagen könnten. Wollen wir aufstehen zum Gebet. Herr unser Gott, wir wollen nicht nur beten, wir wollen dich wirklich anbeten. Wir wollen dich anbeten mit unserem ganzen Herzen, dass du solch ein Gott bist, der Sünden vergibt, der sie in die Tiefen des Meeres wirft, der Sünde auslöscht, der Sünde so behandelt, als wäre sie nicht geschehen, wenn Jesus Christus die Vergebung geschenkt hat, wenn er uns gewaschen hat mit seinem Blut. Dann sind wir rein und heilig in deinen Augen. O Herr, ich danke dir für dein herrliches Evangelium. Ich danke dir, dass du es uns so leicht gemacht hast, weil es für dich und deinen Sohn so unendlich schwer war. Danke, dass die Erlösung geschehen ist. Danke, dass Vergebung für jede Sünde, da es möglich ist. Ich bitte dich für meine lieben Zuhörer. Du kennst jeden, ich kenne die allerwenigsten. Herr, lass sie dein Angebot annehmen. Und ich bitte dich auch, uns, die wir dich kennen, die wir mit dir leben, schenk, dass wir die Vergebung praktizieren, dass wir sie weitergeben, dass wir nicht böse Knechte sind, die anderen die Vergebung vorenthalten. Herr, bitte, öffne unsere Herzen, und wenn sie noch so hart sind, mach sie weich, dass wir vergeben können. Vergebung praktizieren können. In diesem Sinne bitte ich dich, segne jeden von uns. Amen.